So, jetzt kriegen Sie mal keinen Schreck. Ihr Abstimmknopf ist nicht verrutscht, aber das klärt sich gleich auf.
Radio Brandenburg.
Ja, vielleicht erinnern Sie sich, das war der Sender auf derselben Frequenz, bevor Radio 1 anfing zu senden. Und dann gab es ein, ich würde mal sagen, sowas wie ein Bäumchen-wechsle-dich-Spiel. Hören wir mal rein, wie es dann zum Beispiel beim SFB sich anhörte. Ah nee, das ist nochmal noch Radio Brandenburg.
Was glauben jetzt Sie, was Kultur ist?
Radio Brandenburg.
Was? Radio Brandenburg. Also ich glaube wohl, es lebt.
Ja, das ist die Frage, was ist eigentlich Kultur? Und der SFB hatte Kultur anders definiert. Und aber auch am, ja, ich muss mal ganz genau gucken, das war dann in der Nacht zum 3. Oktober 1997, waren die letzten Sekunden von SFB 3 gezählt.
Und damit ist das Programm SFB 3 zu Ende, und zwar für immer. Eine gute Nacht wünschen Falco Dobrosek-Hasler und Dagobert Dielitz.
SFB 3 Nachrichten.
Aber das war jetzt nicht das Ende von Kultur oder Kunst oder gehobener Kultur von Klassik und so weiter, sondern es ging ja nahtlos weiter.
Radio Kultur. Nachrichten.
Aber es wurde für den Kulturinteressierten in der Region nicht einfach, weil es gab noch ein Kulturradio produziert hier in der Region.
Radio 3 von NDR und ORB.
Und das war früher sogar noch mit dem SFB zusammen, dann spaltete man sich ab und letzten Endes gab es dann mit dem RBB Folgendes.
Kulturradio gehört zum Leben.
Und um die Verwirrung perfekt zu machen, da begrüße ich dann, um das mal zu entfitzen, meinen nächsten Studiogast. Das ist Stefan Ababanel. Er ist der Leiter einer neuen Kulturredaktion beim RBB, die so heißt, wie der neue Sender heißen wird, nämlich RBB Kultur. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Danke. Ja, schön.
Warum wollten Sie der jahrelangen Hin- und Her-Taktik jetzt eine weitere Facette hinzufügen?
Ja, weil Menschen immer Neues erfinden wollen. Nein, aber die Hör- und Sehgewohnheiten haben sich so drastisch verändert, dass wir natürlich auch reagieren wollen. Und wenn wir Kultur anbieten, müssen wir uns fragen, wie kommen wir zu den Leuten, wie erreichen wir sie in dieser Kulturregion? Denn Berlin und Brandenburg ist natürlich dominant irgendwie durch Kultur geprägt. Und wir haben gesagt, wir müssen heute Radio, Fernsehen, Online zusammenbinden und versuchen, unter einem Dach geschlossen Dinge anzubieten, so attraktiv wie möglich, so breit wie möglich und so, ja, barrierefrei wie nötig, würde ich fast sagen.
Woran krankte es denn bisher? Ich meine, es gibt doch sicherlich so Stammhörer von Kulturradio. Es gab diverse Kulturmagazine im Fernsehen, Online-Auftritte. Warum meinen Sie denn, dass jetzt mit einer neuen Dachmarke da ein anderes Gefühl entsteht?
Ich glaube, dass der Sender mit RBB24 den ersten wichtigen Schritt gegangen ist, Nachrichtenkompetenzen zu bündeln und in dieser knappen Wahrnehmungsressource in dieser Region versuchen, einen Akzent zu setzen, der deutlich vernehmbar ist. Und das wollten wir in der Kultur auch machen. Kultur ist für Berlin-Brandenburg prägend. Wir sind keine große Wirtschaftsredaktion. Wir sind vielleicht keine große Sportregion. Wir sind ohne Alpen und ohne Meere. Aber wir haben Kultur und Politik. Und unsere Aufgabe ist, dass sie möglichst breit zu spielen, den Leuten zu sagen, was toll ist, was sie sehen sollen, was sie hören wollen. Vielleicht auch, was sie nicht sehen sollten. Wo man sagt, Menschenkinder, spar dir die Zeit, geh da nicht hin. Also Navigation in dem großen Meer und das verlässlich mit einer Adresse, dass man weiß, wenn das vom RBB kommt, dann haben die eine Ahnung, wissen, worum es geht.
Bevor wir vielleicht zum Inhalt kommen, noch was zum Hintergrund, nämlich welche Strukturen mussten Sie neu einziehen? Heißt das jetzt, dass Sie Radiokollegen auch Fernsehen machen und online? Oder wie muss man sich das jetzt so vorstellen?
Nein, das haben wir überlegt, aber natürlich gleich wieder verworfen, weil in der Tat Radiokollegen machen Radio und Fernsehen. Und das sind Kompetenzen, die müssen spezifisch bleiben und sind auch wirklich hochqualitativ bei uns. Aber in der Themenauswahl, in dem Hin- und Herspielen von Themen, in gemeinsamen Aktionen, wenn wir große Konzertübertragungen machen, ist es sinnvoll zusammenzuarbeiten und jeder auf seine Weise mit seinem Medium loszulegen und im Social-Media-Bereich natürlich vielleicht begleitend, vielleicht sogar vorlaufend etwas zu machen, überhaupt andere Verbreitungswege zu wählen, wie jetzt das Podcast-Angebot, was wir gemacht haben, weil wir gesagt haben, das lineare Radio kann nur eine Weise sein, Programm zu spielen. Wir müssen den Leuten dort, wo sie mobil unterwegs sind, etwas in die Hand geben, dass sie es hören können oder sehen können.
Sind die Kulturinteressierten in dieser Stadt alle so mobilaffin? Oder ist mein Eindruck vielleicht richtig, dass zum Beispiel das Kulturradio eher, ich sag mal, das klassische, im wahrsten Sinne des Wortes, Publikum hat, was Lienbeck zu Hause sitzt, sich gern mal klassische Musik anhört, gern mal eine Literaturrezension oder auch ein Hörspiel? Und dass das unterwegs eher etwas ist, wo man sagt, oh, das ist ja kulturlos geradezu.
Ja, wir haben beides erstaunlicherweise. Wir haben natürlich ein Publikum, was einen gewissen wertkonservativen Hintergrund hat und auch klassische Musik schätzt. Wir haben wiederum festgestellt, erstaunlicherweise durch die Medienforschung, dass wir bei unseren Social-Media-Kulturangeboten oder bei den Online-Angeboten innerhalb des RBBs fast zu den jüngsten oder jüngeren Angeboten gehören. Da waren wir sehr erstaunt und haben gesagt, wir werden das verfolgen. Wir glauben zum Beispiel mit dem Podcast, dass wir weitaus jüngere Leute erreichen, als wir es normalerweise im Radio haben. Die kommen vielleicht auch gar nicht unbedingt zum Radio oder zum Fernsehen. Sie müssen es auch gar nicht. Hauptsache, sie nehmen das wahr, was wir ihnen bieten.
Nun ist ja, zumindest als ich anfing zu studieren, war es noch nicht geklärt, die Frage, was ist Kultur überhaupt, eine Gretchenfrage. Also da muss man schon mal ganz klar bekennen, SFB 3 war eher etwas tatsächlich, was man mit Kunst gleichsetzen kann, was dort rezensiert wurde, bespielt wurde. Und Radio Brandenburg seinerzeit war, hatte eher den größeren, den weiteren Lebensweise-Kulturbegriff. Wie werden Sie es denn jetzt halten? Ist nun auch vielleicht so etwas denkbar, dass man sagt, Kultur, das war ein russischer, glaube ich, Semantiker, der sagte, Kultur ist das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft. Also ist es dann wieder fast alles und gar nicht so Spezifisches. Wie haben Sie sich entschieden?
Wir haben uns entschieden, nicht wirklich es zu entscheiden. Wir haben natürlich überlegt, ob wir mit dem Prozess beginnen und erstmal eine Definition des Kulturbegriffes machen. Das machen ja Redakteurinnen und Redakteure gerne. Es ist eine schöne Diskussion. Sie hat einen großen Vorteil, sie ist nie zu Ende. Man kann sie sozusagen nicht abschließen. Deswegen führen wir sie so leidenschaftlich. Wäre ja bei Radio 1, wenn wir hier Kolleginnen und Kollegen fragen würden, würden wir auch eine tolle, qualitativ hohe Diskussion haben, aber vielleicht das Gleiche.
Wir machen ja auch Kulturradio, finde ich.
So ist es, ja, genau. Das sehe ich genauso. Insofern sind wir Schwester und Brüder, was das angeht. Nein, wir haben das nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir definieren durch das, was wir machen. Und wir wollen einen möglichst breiten Kulturbegriff wählen. Das heißt, ohne ihn zu definieren. Da ist Hochkultur dabei. Da ist aber auch Kultur des Zusammenlebens. Da ist Alltagskultur dabei. Grundgesetz beispielsweise. Das ist Ende Mai mit einem großen Jubiläum, 70 Jahre versehen. Wir haben gesagt, was machen wir dazu? Machen wir jetzt anspruchsvolles Feature? Erklären wir den Leuten nochmal, was das eigentlich ist? Oder machen wir was ganz anderes? Und wir haben gesagt, es ist ein so schöner Text. Und er ist so kristallin und so klar. Und auf unserem schönen Deutsch, wir werden ihn vorlesen.
Bevor wir uns ein paar Schnipsel anhören, vielleicht noch eine Frage, die möglicherweise darüber entscheiden wird, ob Sie neue Hörerinnen und Hörer bekommen bei RBB Kultur im jetzigen noch Kulturradio, es geht ja erst ab 6. Mai los. Ist das ein Verändern der Musikfarbe, was Sie planen? Oder bleibt es bei, ich sag mal, fast 100% Klassik? Und können Sie sich vielleicht vorstellen, das auch zu weiten? Wie sieht's aus? Na, wie hört sich's an?
Es wird sich nicht wesentlich anders an. Das Radio, haben wir auch lange diskutiert, wird ganz, ganz klar und deutlich ein klassikbasiertes Programm bleiben. Abends in den späten Stunden machen wir auch Jazz und Weltmusik. Das wird so bleiben, aber es wird ein klassisch orientiertes Programm bleiben. Also es wird sich in der Hinsicht nicht sehr viel ändern. Aber wir werden darauf achten, dass wir die Inhalte, die wir haben und die Vielfalt der Inhalte, dass wir die sozusagen radiophoner gestalten, beziehungsweise auch so, dass sie auf anderen sogenannten Ausspielwegen Medien nutzbar sind. Also sie sozusagen etwas demokratisieren.
Ja, wir ziehen jetzt hier mal eine Musik ein, die, ich glaube, jeder Hörer und jede Hörerin bei Radio 1 schon mal gehört hat, auch Sie garantiert. Das ist der Versuch gewesen, Klassik mit Rock zu verbinden. Und zwar, ich sag's einfach nicht an, man hört's.
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Artikel 5 des Grundgesetzes.
Radio kann sehr überraschend sein. Das war Tatjana Jury. Sie kennen sie vielleicht von Brandenburg aktuell. Und mein Schulgast Stefan Ababanel, Kulturchef, RBB-Kulturchef, hat diesen Schnipsel mitgebracht. Nicht, um uns zu überraschen in dem Sinne, dass er uns verwirren wollte, sondern das ist ein Element aus dem neuen RBB-Kulturangebot. Was ist da, was machen Sie damit? Also das war Artikel 5 Grundgesetz?
Ja, wir haben gemerkt, dass wir zeitgleich etwa mit dem Jubiläum des Grundgesetzes starten und haben überlegt, was machen wir?
23. Mai.
Genau, mit diesem Grundgesetz. Also etwas vorher fangen wir an, am 6., aber es fällt genau in diese Startzeit. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht weiter Diskursives erklären. Es ist ein so schöner Text, es ist ein großartiger Text, es ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Und es wäre doch mal toll, wenn wir ihn ganz puristisch von namhaften Leuten, die in der Region bekannt sind, die einen Bezug dazu haben, vorlesen lassen. Wir werden den ins Programm einfach einstreuen. Artikelweise. Die ersten 18 wichtigsten Artikel von berühmten Schauspielern, von Geistlichen, von Sportlern, von YouTube-Bloggern und so weiter. Leute, die wir alle kennen. Ich will jetzt keinen Namen sagen und es nicht zu spoilern, aber es ist immer wieder überraschend, wenn die im Programm plötzlich auftauchen und uns mit unserer Grundlage unseres Zusammenlebens auf sehr charmante Weise konfrontieren.
Und das Interessante ist, dass es nicht nur im Radio zu hören ist, sondern die von Ihnen erwähnten berühmten Persönlichkeiten sind auch zu sehen dabei, ziemlich in spartanischer Kulisse, um gar nicht abzulenken.
Das war die Idee, vor einer ganz klaren Kulisse. Nur der Text soll wirken und wir werden es auch im Fernsehen senden. Auch dort werden wir es einstreuen. Alle haben den Artikel 1 gelesen, da werden wir eine kleine Kompilation draus machen, die wunderbar aussieht. Und Social Media natürlich auch. Also wir streuen das mit allen Möglichkeiten breit. Aber wie gesagt, es ist der Text selbst und es ist einfach toll, ihn mal ganz kristallin und klar zu hören und sich zu vergewissern, wo leben wir eigentlich und welchem tollen Gesetzesgrundlage haben wir eigentlich in diesem Staat.
Wir leben ja im Zeitalter der Dekonstruktion, was meint, also dass das Lineare in viele kleine Häppchen zerlegt wird, um nochmal im Internet zu ventilieren, also auch um die Reichweite zu stärken, aber auch um nachhaltig zu sein. Nun haben Sie sich auch diesem modernen Thema Podcast angenommen. Meine Theorie ist ja, das gab's ja alles schon mal. Das Radio war voll mit Podcast-verdächtigen Sachen, bevor es diesen Begriff gab. Verlängern Sie nicht jetzt eigentlich praktisch nur das Feature in die Internetwelt?
Nein, das haben wir eine Zeit lang auch gedacht und wir haben es übrigens auch so gemacht. Wir haben die Sachen gesendet und dann haben wir sie nochmal verpodcastet, wie es so schön heißt, und nochmal weiter rausgeschickt und haben gemerkt, das funktioniert so nicht. Das, was wir im Podcast machen, folgt eigenen dramaturgischen Gesetzen und wir haben es spezifisch entschieden, serielles Erzählen sowohl im dokumentarischen wie im fiktionalen Bereich zu machen. Das heißt, wir haben gesagt, was Netflix im Bild macht, können wir im Wort machen. Und so haben wir angefangen, für Podcasts zu produzieren. Wir senden das auch. Aber wir haben festgestellt, dass wir mit dem Podcast weit mehr Leute erreichen als im linearen Programm. Das hat uns selbst überrascht und ermuntert, weiterzumachen. Und wir fangen auch mit Dingen an, die man vielleicht bei einem Kulturprogramm nicht erwartet. Der junge Autor Benjamin Teske war plötzlich und sagte, er hätte sich mit der Pornoindustrie beschäftigt und nun wolle er sich die Schlagerwelt angucken, ob wir da mitgehen würden. Dann habe ich gesagt, was hast du denn im Köcher? Und er brachte die Schlagerin so Irene Shear mit, die gesagt hat, ich mache mit euch eine Podcast-Reihe und versuche mit euch zusammen, unter eurer Beobachtung, nochmal Nummer 1 zu werden. Und das haben wir gemacht.
Kopfweh, also von morgens bis abends dieser Kopfweh und das seit Jahrzehnten. Und heute Abend habe ich Kopfweh.
Ich bin Regisseur. Mein letzter Film heißt Strawberry Bubblegums und spielt in der Pornobranche. Jetzt will ich in die Schlagerwelt.
Und aber es war ja nie wirklich dein Plan zu sagen, du machst jetzt deutsche Schlagermusik, als du in England warst.
Ich kannte das gar nicht.
Davon träumt kein Engländer.
Nein.
Irene Shear ist schon Energiebündel. Wenn man das Alter, also die Zahl sieht, das kann man nicht nennen.
Dann kommen wir endlich auf Irenes Eurovision Song Contest Auftritt 1978 zu sprechen.
Ich lass mich nie von den Männern interessieren, hab ich geschworen.
Sie riss sich beim Refrain des Songs das weiße Cape mit Fransen vom Körper. Schultern und Rücken waren freigelegt.
Wie schreibt man einen Hit? Wie kreiert man einen Hit?
Wenn ich das wüsste, würde ich Ihnen nicht verraten. Das weiß kein Mensch.
Mehr und mehr komme ich auf den Geschmack, selbst einen Schlagerhit zu schreiben. Und insgeheim hoffe ich, dass Irene ihn singt.
Immer du, immer ich, immer du und ich zu zweit.
Denn der Song ist für sie und Klaus.
Gemeinsam schwach, gemeinsam.
Wird sie meinen Song singen?
Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Podcast, der bestimmt auch in der Audiothek der ARD zu hören sein wird, aber natürlich auch auf den Ausspielwegen, die der RBB direkt exklusiv anbietet. Haben Sie eine eigene App dafür?
Ja, wir haben eine eigene App, auf der jetzt diese hören sein wird. Das Ganze heißt RBB Serienstoff und hat so eine Reihe richtig schöner Produktionen gehabt. Wir haben Real Crime gemacht mit Christine und ihre Mörder zuletzt, also eine Krimi-Geschichte, die man vielleicht bei uns auch nicht erwartet, jetzt die Schlagerwelt und mal sehen, was uns noch so einfällt. Also man sieht, den Kulturbegriff sollte man nicht definieren, man sollte es einfach machen.
Sagen Sie noch was ganz kurz zum Fernsehen, wird sich da was ändern?
Das Magazin läuft jetzt seit einiger Zeit schon mit Erfolg im Vorabend, auch das war für uns eine große Herausforderung. Wie vermittelt man Kultur einem breiteren Publikum, was vielleicht nicht spezifisch vorgebildet ist? Und das ist eine tolle Aufgabe. Wir machen das mit großer Begeisterung und merken, wir können so viel erzählen, von dem wir nie geglaubt hätten, dass wir es im Fernsehen im Vorabend erzählen könnten.
Also da kann man wirklich gespannt sein. Ich freue mich darauf, denn für mich war immer so Kultur, ja, ich weiß nicht, also ich bin da sehr schwer rangekommen, gebe ich gerne zu, obwohl ich das ja auch mal im Nebenfach hatte beim Studium und dachte mir, mein Gott, warum ist das immer so elitär? Aber ich freue mich, dass das jetzt tatsächlich auch breiter aufgestellt ist. Stefan Ababane, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sie sind der neue RBB-Kulturchef. Der Name ist noch viel länger, aber es macht uns neugierig darauf, was da noch passieren wird. Vielen Dank und jetzt haben wir noch einen kleinen Tipp für Sie.
Radio 1. Der Tipp von Anne Spohr.
Jan Plewka singt Rio Reiser in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg.